Herr Schach, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich glaube, wir werden einiges zu diskutieren haben nachher in der Diskussion bezüglich Fördern und Fordern. Das ist auch ein Thema hier in Greifswald, bewegt uns sehr. Sie haben gezeigt, dass es geht, dass man aber auch vielleicht beide Ansätze ein Stück weit fahren muss oder auch kann. Und das ist vielleicht auch das Recht eines, aber in Ihrer Verwaltung liegt es ja schon im Umweltschutzamt, das sagt ja schon einiges von der behördlichen Zuordnung, wo Landwirtschaft angesiedelt ist. Ich kann es nicht bewerten, ob wir landschaftlich immer schöner werden. Wir kommen von Pasewalk und Jatznik über den Oderbruch irgendwie nach Freiburg in Schwarzwald und gehen jetzt auf Schloss Tondorf, nach Thüringen, Grenze des Thüringer Walds. Michael Grollm ist zu uns gekommen. Viele von euch werden ihn vielleicht kennen. Er ist nicht ganz unbekannt in der Szene der Öko-Aktivisten, wenn ich das so sagen darf, ökologisch versierten Feldbefreier, Kämpfer für eine ökologische Landwirtschaft, hauptsächlich in Mitteldeutschland. Er ist nicht nur Berufsimker, also hat auch tagtäglich mit Landwirtschaft und deren Auswirkungen zu tun. Er ist auch noch sehr stark engagiert im Arbeitskreis Bäuerliche Landwirtschaft. Aus dem wird er uns berichten. Er wird uns von den Erfahrungen mit Vergabekriterien unter anderem berichten, auch aus Mitteldeutschland, von der Kirche Mitteldeutschlands. Ich bin sehr gespannt auf den Vortrag, denn das war ein Beispiel, wie öffentliche Eigentümerinnen mit ihrer Verantwortung umgehen können und wie sie der gerecht werden. Damit übergebe ich an dich.
Ja, schön, dass ich heute hier sprechen kann. Bevor ich anfange, möchte ich gerne wissen, wer so alles hier ist. Deswegen, wenn Sie sich angesprochen fühlen, einfach mal die Hand hoch. Gibt es hier Bauern und Bäuerinnen unter uns? Das ist wunderbar. Gibt es Landbesitzer unter uns? Ja, das sind auch ein paar, super. Gibt es Vertreter und Vertreterinnen aus dem Gemeinderat unter uns? Das sind sehr wenig, würde ich sagen, aber immerhin. Ich hoffe, alle Parteien sind anwesend. Ich frage mal kurz ab, sind die Grünen da? Sind die Linken da? Die Linke? Das ist schlecht. Ist die FDP da? Ist die CDU da? Jetzt habe ich gehört, es gibt noch eine Tierschutzpartei, ist das richtig? Ist die da? Auch schlecht. Wen habe ich jetzt vergessen? Die Bürgerliste, ist die da? AfD, ist die da? Okay, gut. Vielleicht noch mal kurz zu meiner Person. Ich selber habe Landwirtschaft studiert, wollte immer stolzer Bauer werden, musste dann stolzer Imker werden, weil ich nicht an Land gekommen bin. Mich erfreut es sehr, von der Stadt Freiburg zu hören, weil mein Freund Jochen Fritz, der die Wir haben Satt-Demo die letzten Jahre immer organisiert hatte, hatte sich ungefähr 2006, 2008 bei Ihnen für ein Gut beworben. Das wollte er umstellen auf einen ökologischen Landbau. Er hat da nicht den Zuschlag gekriegt, weil der Klüngel damals so groß war, dass der konventionelle Pächter, der schon einen Großbetrieb hatte, den weiter betreiben wollte. Ich hoffe, dass mittlerweile dieses Gut da in guten Händen ist. Der Jochen Fritz hat sich in Brandenburg jetzt einen Betrieb aufgebaut. Genau. Ich bin Berufsimker geworden, habe mittlerweile die Schlossimkerei. Wir machen das mit drei Chefs. Wir haben einen Angestellten und ich habe den einzigen auszubildenden Imker in Thüringen. Darüber hinaus habe ich eine Obstbaumschnittschule. Da möchte ich Kulturlandschaften erhalten. Da biete ich Baumwarte aus, zum Beispiel jetzt auch jemand von der Stadt Rostock. Da gibt es auch Kurse, Alleebaumschnittkurse, auch interessant für die Stadt. Wie kann die Stadt ihre Bäume so erziehen, dass sie nicht nur 30 Jahre alt werden, sondern 200 Jahre, so wie es früher war. Es gibt auch Heckenlegekurse oder auch Agroforstkurse. Wie kann man Bäume und Hecken wieder in die Landwirtschaft integrieren, sodass es Sinn macht? Ich habe vor 10 Jahren die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in Thüringen gegründet. Wir haben angefangen mit 6 Mitgliedern, sind mittlerweile 150 Mitglieder. Und am Anfang war es halt so, da kommen dann, ich rede jetzt von Bauern, das sind sozusagen Familienbetriebe, die für das gerade stehen, was sie machen, zusammen und haben halt berichtet, was alles schlecht läuft und wie schlimm das war zur Wende und dass man nicht an Land kommt und hin und her. Und wir haben dann irgendwann einen Bauern in unseren oder eine Bäuerin in unseren Reihen gehabt, die sich beworben hat auf Kirchenland. Eigentlich so ein Musterbetrieb. Das war der Ralf Dämmerle, der mir ja auch die Unterlagen zur Verfügung gestellt hat. Das war einerseits haben die Schulklassen über ihren Hof geführt, die haben Bildungsarbeit gemacht, die haben Viecher gehabt, die haben ganz viel Naturschutz gehabt, Hecken gepflanzt, und die haben sogar das Kirchenspiel, also im Stall, die haben nämlich noch eine Krippe, wie man das so kennt, das wurde sogar bei dem Stall gemacht. Die haben sich dann beworben auf Kirchenland, und wer hat den Zuschlag gekriegt? Der 5500 Hektar Betrieb und nicht der 50 Hektar Betrieb. Und das hat uns so geärgert, und haben es gesagt, das gibt's doch gar nicht. Die Kirche, Bewahrung der Schöpfung, wir haben uns dann beschäftigt und haben rausgekriegt, boah, Wahnsinn, 80.000 Hektar hat die Kirche. In Deutschland schätzt man ungefähr 330.000 Hektar. Auch hier wird es viel Kirchenland geben. Die hat in jedem Dorf hat die Land, von 5 Hektar bis 150 Hektar. Und wenn man mal genau nachfragt, wer dieses Land bewirtschaftet, dann sind das die Betriebe, die damals zu DDR-Zeiten den Spruch rausgegeben haben, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Also die sogenannten LPGs, die sind ja nicht einfach freiwillig entstanden, sondern da wurden Bauern zu gezwungen. In diese LPGs in Tondorf, wo ich lange Zeit gelebt habe, war es so, da hat mir einer erzählt, mein Vater war der Letzte, der reingegangen ist. Wir haben das damals hingekriegt, die haben uns ja kein Saatgut gegeben, das haben wir hingekriegt. Wir hatten unser eigenes Saatgut. Die haben uns keine Technik gegeben, das haben wir auch irgendwie hingekriegt. Wir mussten hohe Abgaben zahlen, das haben wir auch hingekriegt. Aber was meinem Vater das Genick gebrochen war, dass irgendwann ein Lautsprecher vorm Hof stand und diesen Hof beschallt hat. Dies ist ein Volksverräter, er gibt seinen Hof nicht in die LPG. Das hat meinem Vater das Genick gebrochen und deswegen hat er dieses Land reingegeben. Jetzt kam die Wende. Es gibt ja immer noch Leute, die dann von gewachsener Landwirtschaft reden. Was hat die Politik gemacht, aller Parteien? Sie hat dafür gesorgt, dass diese Großbetriebe, weil die haben ja viele Arbeitskräfte gehabt, am Leben gehalten werden. Man hat denen zinsgünstige Darlehen gegeben, man hat den Land kaufen lassen. Da kostete der Hektar, also ich kann jetzt nur für Thüringen sprechen, 1.000 Euro der Hektar. Man hat ihnen Altschulden erlassen und ja. Und die Wiedereinrichter, die hatten ein Problem, die sind nicht an Flächen gekommen. Die dachten, mit ihren 20 Hektar können sie jetzt so weitermachen, hat aber nicht funktioniert. Deswegen haben ungefähr in der DDR ungefähr 30.000 Bauern und Bäuerinnen sind in den Nebenerwerb gezwungen worden oder zur Aufgabe. Das wird von der Geschichte komplett totgeschwiegen, genauso wie totgeschwiegen wird, dass die höchste Selbstmordrate zu DDR-Zeiten genau zu dieser Zusammenlegung, diesem Zwang der LPG war. So. Ja, und wir haben halt überlegt, das ist ja Geschichte, man kann das Rad nicht zurückdrehen, aber was können wir denn jetzt für unsere Bauern und Bäuerinnen tun, dass die an Land kommen? Und haben uns gedacht, Mensch, das BVVG-Land, also das Land, das waren ungefähr in Ostdeutschland ungefähr 40% der landwirtschaftlichen Fläche, das war das sogenannte Junkerland. Also in Junker war man so ab 100 Hektar, das hat die DDR enteignet. Also heutzutage mit 100 Hektar haben wir ja schon rausgekriegt hier, das ist eine Kleinbäuerin mit 200 Hektar hier in unseren Landstrichen. So ein durchschnittlicher Betrieb in Thüringen hat ungefähr 2.500 Hektar. Das wird dann schön gerechnet, indem ich als landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetrieb mit mittlerweile 3 Hektar da mit reingerechnet werden, dann kommen wir dann auf 300 Hektar oder in Thüringen sind es 298 oder das ist auch egal. So, also haben wir überlegt, BVVG, das ist so korrupt, wenn man sich das mal anschaut, wer dieses Land bekommen hat, zu 95% waren das genau diese Großbetriebe und nicht die Betriebe, die die Politik eigentlich haben wollte, die Wiedereinrichter, die Familienbetriebe. So, mittlerweile gibt es auch noch, vor allen Dingen hier gibt es noch sehr viel Land, ich glaube 180.000 Hektar, das ist wäre die nächste Baustelle dann, wenn man das Gemeindeland so organisiert hat, dass es die Betriebe kriegen, die was für die Gesellschaft tun. Wir haben dann überlegt, die Kirche ist angreifbar, weil die Kirche erzählt was von Bewahrung der Schöpfung. Also haben wir erstmal das Gespräch gesucht und haben dann rausgekriegt, dass die Kirche das Land vergibt an den Höchstbietenden. Der muss evangelisch sein und der Altpächter hat immer einen Vorteil vom Neupächter. Also auf gut Deutsch, wer am meisten Geld auf den Tisch legt, evangelisch ist und das Land sowieso immer schon hat, der wird es auch weiterhin bekommen. Das fanden wir sehr ungerecht. Wir haben dann Kontakt ja gehabt mit der Kirche und haben dann eine sogenannte Höferundfahrt gemacht, um den Synagoden, Synodalen, Dankeschön, mal zu zeigen, was bäuerliche Landwirtschaft so alles auf die Beine bringt. Haben dann immer zwei Betriebe besucht, die dann, so wie euer Betrieb, 5 Angestellte haben, Direktvermarktung, Milchverarbeitung, ökologische Landbau gemacht, alles Mögliche. Das fanden die auch immer toll. Die Häppchen haben auch immer super geschmeckt, der Käse hat super geschmeckt. Das haben wir 2 Jahre in Folge gemacht und beim 2. Mal waren eigentlich nur noch Mitarbeiter der Kirche da. Das war schon sehr auffällig. Regionalbischof war auch nicht mehr mit dabei und da hörten wir dann, die haben jetzt eine neue Vergabe beschlossen. Und die Vergabe hat, das Einzige, was das Neue war, war, dass es jetzt zentral organisiert wird aus Magdeburg. Das hat eine Chance, weil dadurch der Klüngel auf dem Dorf aufhört. Ja, wenn der LPG-Vorsitzende im Kirchenvorstand ist, dann sorgt der natürlich dafür, dass das Land in die Genossenschaft oder GmbH oder was weiß ich kommt. Warum ist das so gelaufen? Das ist so gelaufen, weil die Kirche der Präsenz, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, das war ein von Marschall. Ja, ich bin in der Kirche nicht so bewandert, Entschuldigung. Das war ein von Marschall, das war ein 1000 Hektar Betrieb, also das war der oberste, konventionell, mit konventioneller Hähnchenhaltung. Und in dem Arbeitskreis waren noch 2 Betriebe mit jeweils 1000 Hektar. Also die Fons, das waren die, die nach der Wende zurückgekommen sind und dann ihr Land wieder kaufen konnten, was enteignet worden ist. Und der hat natürlich dafür gesorgt, dass er weiterhin Kirchenland bekommt, also ist sowas bei rausgekommen. Wir saßen dann in der Abschlussrunde bei unserer Höferundfahrt und die Zuständige für das Thema Landwirtschaft, die saß auch da und ich kam dann dran und ich war ganz nachdenklich und dann fragte sie ja, was, Herr Gröhm, was sagen Sie jetzt oder warum sagen Sie nichts? Ich sage, ich denke die ganze Zeit drüber nach, wo wir mit dem Trecker vorfahren, weil das ist hier so eine Sauerei, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da hat sie mir gesagt, die Kirche lässt sich nicht erpressen. Also, was haben wir gemacht? Da habe ich mir gedacht, wie hat das nochmal der Luther gemacht? Der hatte doch so einen Kirchenanschlag. Dann haben wir im ersten Jahr einen Anschlag gemacht, die neue Landvergabe der Kirche. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also wir haben das immer so organisiert, dass wir auch bundesweit in die Medien kommen. Wir haben über die Jahre, also von ZDF, Deutschlandradio, MDR, das war sowieso immer klar, die ganzen Zeitungen, hat immer berichtet. Wir haben dann im nächsten Jahr, also es ging dann sozusagen 5 Jahre lang, dann haben wir die Kirche mit Treckern umstellt, also 13 Trecker. Nächstes Jahr haben wir dann ganz viele Nutztiere hingestellt, von der Kuh bis zum Hasen. Wir haben dann auch mal mit der Bischöfin einen Baum gepflanzt. Das war ein ganz besonderer Baum, weil wir haben alle Sie wissen, wen ich meine, haben wir allen einen Apfelbaum überreicht, nach dem Motto, dass der bitte auf Kirchenland gepflanzt wird. Nach dem Motto, wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanzen wir heute einen Apfelbaum. Den haben wir dann sogar mit der Bischöfin gepflanzt. Im nächsten, hat sich immer noch nichts getan. Im nächsten Jahr sind wir dann wiedergekommen. Die ist dann hinten raus und nicht mehr vorne, aber egal. Dann haben wir ein Jahr die Kirche umstellt, das sieht man da, mit ausgestopften Tieren, vom Feldhamster bis zum Storch, nach dem Motto Kirchenland, Archi Noah Kirchenland. Und im letzten Jahr haben wir dann nochmal eine Aktion gemacht mit Spielzeugtreckern, das hieß Kirchenland in Nachwuchshand. Das hat die Kirche so dermaßen unter Druck gesetzt, dass sie ihr Punktesystem evaluieren musste. Da gab es dann Anhörungen, das war auch sehr interessant. Die städtischen Kirchengemeinden, die fanden unsere Ideen eigentlich super. Die haben zum ersten Mal mitgekriegt, dass die Kirche überhaupt Land hat. Die städtischen, die auf dem Land, die haben natürlich dann, da hat der Bauernverband natürlich dann massiv Druck gemacht, dass das alles so bleibt, wie es ist. Aber es hat dazu geführt, dass die Kirche sich bewegt hat und ihr Punktesystem verändert hat. Das ist zwar immer noch nicht so, wie wir uns das wünschen, aber es führt dazu, dass jetzt viele Bauern und Bäuerinnen in unseren Reihen an Land gekommen sind. Und das sind nicht nur Biobetriebe, sind vor allen Dingen bäuerliche Betriebe. Ich weiß noch genau, in Sachsen-Anhalt, wo wir unseren Tag der Landwirtschaft hatten, hatte der Vorsitzende vom Bund Deutscher Milchviehbauern ein Begrüßungswort gesprochen. Das Erste, was er gesagt hat, er dankt der ABL, dass er zum ersten Mal seit der Wende jetzt 15 Hektar Kirchenland bekommen hat. Ich möchte nochmal herausarbeiten, dass es hier nicht explizit um Bio oder konventionell geht. Wir von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerlichen Landwirtschaft vertreten konventionelle wie biologisch wirtschaftende Betriebe. Und für mich ist die Strukturfrage das Entscheidende und nicht, ob da Bio gemacht wird oder konventionell. Natürlich wünsche ich mir als Imker biologisch wirtschaftende Betriebe, aber gerade auch hier in Mecklenburg-Vorpommern gibt es große Biobetriebe. Also die KTG, haben Sie vielleicht mal gehört, ist jetzt pleite. Die hat damit geworben, ich weiß gar nicht, die hatten, glaube ich, irgendwas bei 30.000 Hektar. Die haben damit geworben, wir sind der größte Biolandwirt in Deutschland. Denz, kennen Sie auch, hat jetzt gerade in Sachsen einen 4.000 Hektar Biobetrieb gekauft, stellt den grad, hat den auf Bioland umgestellt, will jetzt noch eine Demeter-Zertifizierung machen. Lässt sich jetzt Gemeinwohl zertifizieren und hat diesen Betrieb mit 95% gekauft, um die Grunderwerbsteuer von 1,5 Millionen zu sparen, um sich dann Gemeinwohl zertifizieren zu lassen. Also da muss ich sagen, zur Landwirtschaft gehört mehr, ob da eine Spritze draufkommt oder Kunstdünger draufkommt, sondern da gehören selbstständig denkende Menschen, die eine enkeltaugliche Landwirtschaft machen, die für das gerade stehen, was sie machen. Und man kann auch eine ausgeräumte Landschaft haben mit ökologisch wirtschaftenden Betrieben. Da gibt es jetzt genug Studien, die ganz klar zeigen, nur eine Studie will ich zitieren aus Göttingen, die hat herausgekriegt, dass die Bio-Großflächenlandwirtschaft in Sachsen-Anhalt weniger Artenvielfalt hat als die kleinbäuerliche Landwirtschaft in Hessen, konventionell. Das sollte einem nachdenken. Zu denken geben. Das heißt, es sind also nicht nur die Spritzmittel, die uns große Probleme machen, sondern es sind die ausgeräumten Landschaften. Und die Insektenkunde kennen sich da aus, die nennen folgende Gründe. Es fehlen uns die Strukturelemente. Wenn wir 100 Hektar große Schläge haben, wo soll denn da jetzt noch eine Biene hinfliegen, wenn der Raps verblüht ist? Wo soll sich da ein Hase verstecken? Wo soll da ein Insekt irgendwo ausgebrütet werden? Das funktioniert nicht. Wir haben ein Problem bei der Grünlandnutzung. Wenn das Zeug gemäht wird und dann gleich eingepackt wird in irgendeine Plastikfolie, dann ist das Insekt gleich mit eingepackt und dann kann es sich auch nicht vermehren. Und wir haben natürlich auch die Pflanzenschutzmittel, die ihren Beitrag leisten. Wir haben uns überlegt, wie kann dieses Punktesystem aussehen, was die Verwaltung, in dem Fall die Kirche, anwenden kann. Weil da gibt es im Prinzip keine Leute, die das wirklich kontrollieren können. Also, was können wir machen? Wir haben gesagt, regionale Herkunft ist ganz wichtig, dass die Bauern und Bäuerinnen das Land bekommen, die vor Ort sind und nicht irgendwelche Investor von sonst woher. Das wollen wir nicht. Ganz wichtig ist zu nennen, dass auch die Existenzgründer, die vor Ort einen neuen Betrieb gründen wollen, wie ihr, ja, die das Dorf wiederbeleben, die vielleicht im Posaunenchor der Kirche mitspielen, dass die auch die 3 Punkte kriegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen eine Gentechnikfreiheit, also wer von Bewahrung der Schöpfung redet, der kann nicht sagen, die Gentechnik macht jetzt hier die dritte Welt satt. Das funktioniert nicht. Diese gentechnikfreie Fütterung brauchen wir auch im Stall. Wir brauchen nur nach Brasilien gucken, da brennt jetzt gerade der ganze Regenwald ab. Was kommt danach? Danach kommt die Steppe, da kommen die Rinder oder das Soja, was dann bei uns in den Futtertrögen landet und dann in Form von Gülle im Grundwasser. Also kann es nicht angehen. Das muss... Die Betriebe, die das nicht machen, die müssen da belohnt werden. Wir brauchen eine bodengebundene Tierhaltung. Das heißt, es kann nicht angehen, dass Betriebe mehr als 2 Großvieheinheiten pro Hektar haben. Da kann man ja auch noch drüber streiten, ob das jetzt eine Großvieheinheit ist, aber 3 ist zu viel, da sind zu viele Nährstoffe. Das ist klar, das landet im Grundwasser. Eine maximale Tierbestandsgröße. Das ist auch ganz wichtig. Ja? Wenn ich 1.000 Milchkühe habe, dann ist es praktisch nicht mehr möglich, dass diese Milchkuh auf die Weide geht, da wo sie hingehört. Das hört vielleicht je nach Landstrich auf bei 250, 300 Kühen. Da muss ich schon das ganze Land ringsherum besitzen, damit die Kuh theoretisch praktisch noch auf die Weide gehen kann. Diese Mogelpackung, was uns erzählt wird, wir machen jetzt eine artgerechte Tierhaltung, indem wir die Kuh nicht mehr anbinden. Ich plädiere jetzt hier nicht für das Anbinden der Kühe. Ich will aber dazu sagen, dass viele Bauern und Bäuerinnen, die im Winter die Kuh angebunden haben, im Sommer die Kuh auf die Weide gesteckt haben, diese Boxenlaufställe, die da entstanden sind, ja nicht entstanden, damit es den Tieren besser geht, die sind entstanden, um Arbeitsplätze zu rationalisieren. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen gehört zu einer guten Tierhaltung auch immer die Weidehaltung dazu. Und ganz wichtig ist der Arbeitskraftbesatz. Ja? Jemand, der pro 100 Hektar so und so viel Angestellte hat, das ist doch gut fürs Dorf, ist doch wunderbar, der muss doch Punkte dafür bekommen. Und nicht ein durchrationalisierter Betrieb mit 2.000 Hektar, der das mit 5 Leuten macht. Das kann auch eine gute Genossenschaft sein, die gibt es ja auch noch, die noch 50 Leute angestellt hat, die soll doch entsprechend die Punktzahl bekommen. Es braucht natürlich auch einen Punkt für die ökologische Bewirtschaftung, ist klar. Für soziale Aspekte bildet dieser Betrieb aus, macht der Führung mit Schulklassen, kann man da ein Praktikum machen, arbeitet der mit Behinderten, mit schwer erziehbaren Jugendlichen. Ja, das sind besondere Leistungen, die honoriert werden müssen. Und wir haben uns überlegt, was kann man machen, was die Verwaltung auch kontrollieren kann, das ist die Schlaggröße. Und die Schlaggröße ist aus meiner Sicht was ganz Entscheidendes. Einmal für die Arbeitskräfte. Umso kleiner die Flächen sind, umso mehr Arbeitskräfte haben wir für den Naturschutz. Umso kleiner die Flächen sind, umso mehr Tiere leben da. Das kann man sich sehr schön noch in Rumänien ansehen. Da müssen Sie sich aber beeilen, dass man nochmal einen Wiederhopf sehen kann. Das verschwindet da auch jetzt gerade alles. Der Boden, also wenn ich die Bilder, die ich hier heute gesehen habe, 100 Hektar Schlag. Und wenn das dann noch ein 100 Hektar Schlag in Bio ist, ja, dann frage ich mich, was hat das mit Bio zu tun, wenn ich weiß, dass jedes Jahr pro Hektar 8,6 Tonnen Boden wegfliegen. Und zwar das Beste vom Besten, der sogenannte Schluff. Das können Sie sehen, wenn Sie im Winter mal spazieren gehen und der erste Schnee ist da. Dann sehen Sie, ist der ganz schnell schmuddelig. Ja, und das fliegt weg. Das heißt, wir müssen die Flächen kleiner machen. Weil die Generation, die jetzt wirtschaftet, ackert uns die Lebensgrundlage für die nächsten Generationen weg. Wenn wir viel Geld in die Hand nehmen, können wir das Tierwohl relativ schnell in den Griff bekommen, indem wir einfach neue Haltungssysteme etablieren. Aber den Boden, den Bauern und Bäuerinnen hundertelang aufgebaut haben, den können wir nicht zurückholen. Der ist dann in den Weltmeeren, in den Flüssen und da, wo er nicht hingehört. Das heißt, wir brauchen aus unserer Sicht dringend da ein Einschreiten und das wäre eine durchschnittliche Schlaggröße. Das müssen die landwirtschaftlichen Betriebe eh angeben und dann legt man den Mittelwert fest. Wer da drunter ist, kriegt einen Punkt. Wer drüber ist oder drauf ist, kriegt keinen Punkt. Ja, und es braucht natürlich auch eine Härtefallregelung, wenn wir da einen Milchviehbetrieb haben, der seine 50 Milchkühe hat und jetzt da mal eben die Hälfte der Fläche verliert, dann kann dieser Betrieb dicht machen, das kann auch nicht Sinn sein. Das ist ein Vorschlag, den kann man individuell ausarbeiten, den kann man erweitern, je nachdem, wie viel Verwaltungsaufwand man betreiben kann und möchte, das ist ganz wichtig. Ich kann Ihnen als Gemeindevertreter nur noch mal mitgeben, überlegen Sie mal, was ist das Problem von Kommunen, gerade hier im Osten? Ich meine, Greifswald ist sicherlich wieder so ein Zentrum, wo mehr Leute hinziehen als weg. Ist das so? Ja, aber jetzt schauen wir mal und ich rede jetzt nicht nur für Greifswald, ich wünsche mir das für alle Kommunen, auf die Dörfer, da ziehen die Leute weg. Wie halte ich denn Leute? Die halte ich mit Arbeitskräften. Und wenn ich da Betriebe habe, die durchrationalisieren, dann gibt es da keine Arbeitskräfte mehr. Und der nächste Schritt sind ja dann die polnischen oder rumänischen, was weiß ich, Arbeiter, die dann einmal im Jahr kommen, aussehen und dann nochmal zum Ernten kommen. Und die Dörfer sterben aus, das sieht man doch hier überall. Und es ist doch kein Wunder, dass die Leute sich abgehängt fühlen und dann die AfD wählen, wenn man das Land vergisst. Und das hat was mit Arbeitskräften zu tun. Und deswegen muss ich als Gemeinde, muss mir klar sein, der Betrieb, der viele Arbeitskräfte schafft, der kann mir nur recht sein, weil das ist jemand, der da wohnt, der Kinder kriegt, der dafür sorgt, dass ich Kinder in meiner Schule habe, der mir Steuern zahlt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich dann nochmal genau schaue, wenn diese Betriebe immer größer werden und die werden immer größer und gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern ist mittlerweile 40% der landwirtschaftlichen Flächen außer landwirtschaftlichen Kapital, hier wird der große Ausverkauf gerade gemacht, hier wird ein Betrieb nach dem anderen aufgekauft und zwar die Betriebe, die die Gesellschaft am Leben halten wollte mit Steuergeldern, mit unseren Steuergeldern, die dafür gesorgt haben und das ist wirklich zu 85% der Fälle der Fall, das ist also keine Eintagsfliege, die Genossen systematisch rausgedrängt haben. Nur mal so ein Beispiel, der Herr Klim, Bauernpräsident aus Thüringen, da stand auch im Spiegel alles wunderbar, das ist auch gerichtlich festgestellt, hat systematisch seine Genossen rausgedrängt, hat nebenbei eine GmbH gegründet, mit dieser GmbH weiter Land gekauft, hat sich die ganze Kolchose unter den Nagel gerissen, hat mittlerweile ein Tierhalteverbot. Der Präsident vom Bauernverband, der ehemalige aus Thüringen, ja, also nicht irgendeiner, das sind die, die die Lobbyarbeit machen bei der Politik, die im Moment das Agrarstrukturgesetz verhindern. Der ist jetzt gerade dabei, seinen Betrieb an Aldi Süd zu verkaufen. Ja? Und diese Leute vertreten Bauern und Bäuerinnen. meinen die Bauern und Bäuerinnen. Das tun sie nicht, sondern die sorgen dafür, dass einige wenige immer reich werden. Und da kann ich Ihnen jetzt einen Haufen Betriebe nennen, wo ganze Genossen, 40 Genossen bei uns in Thüringen, an Südzucker ihren Betrieb für 30 Millionen verkauft haben. Der eine Genosse hat davon 15 Millionen gekriegt. Das ist so viel Ungerechtigkeit. Und da muss ich, das muss ich als Kommune erkennen. Wenn diese Betriebe immer größer werden, dann müssen wir feststellen, leben sie immer mehr von Subventionen. Die Betriebe leben mittlerweile 50% von den Subventionen. Ich denke, euer Betrieb ist das nicht, weil der hat noch eine Wertschöpfung. Der macht nämlich noch Lebensmittel und wandelt da nicht irgendwie Erdöl in Lebensmittel um. Das heißt, ich muss ein Interesse haben, dass ich bäuerliche Betriebe habe, die für das gerade stehen, was sie haben, damit mir nicht irgendwann die ganze Kolchose aufgekauft wird und ich dann internationale Kolchose habe, die in Luxemburg den Betrieb angemeldet hat, wo die Steuergelder dann nicht mehr in der Region fließen, sondern die fließen nämlich dann weg aus der Region, aus den Regionen, wo ich sie brauche. Und das machen die dann so schlau, dass sie sich zu 95% einkaufen und dann noch die Grunderwerbsteuer zu sparen. Also aus dem Grunde allein muss ich schon als Kommune drauf gucken, wer hat wie viel Arbeitskräfte. Und ein anderes Punkt, bevor ich zum Schluss komme, das alte Wegenetz. Das ist nochmal ein extra Punkt. Wenn wir diese großen Flächen klein kriegen wollen, wir müssen sie klein kriegen, damit uns der Boden nicht wegfliegt, damit uns das Trinkwasser nicht in den Arsch geht, die Artenvielfalt in den Arsch geht und bald keine Arbeitskräfte mehr auf dem Land sehen, dann müssen wir die klein kriegen. Und das können wir, indem wir das alte Wegenetz wieder rausnehmen. Das ist was ganz Zentrales, dieses Wegenetz. Ja, da nickt schon der Professor, der weiß, warum er da nickt. Sie wissen das alle, wenn das Insekt, die Schnecke, die nur 50 Meter weit kommt, nicht mehr sich verbinden kann mit dem anderen Gebiet, wo es noch diese Schnecke gibt, dann stirbt die aus, dann ist die nicht mehr da. Und deswegen müssen Sie ein besonderes Augenmerk auf die Wege schauen. Und diese Wege muss man wieder rausnehmen, so dass man das Umland von der Stadt attraktiv macht für die städtische Bewohner. Ein gutes Beispiel, wo ich herkomme, aus Thüringen, da gibt es ein Dorf, das nennt sich Tiefengruben. Das hat noch einen geschlossenen Streuobstgürtel rum. Da wohnt sogar der Landrat. Das ist ein wunderschönes Dorf. Da wollen alle hin. Da kann man aber nicht mehr hinziehen, weil da gibt es keinen Platz mehr. Wenn ich weiß, dass ich als Kommune pro Einwohner ungefähr 1.000 Euro bekomme pro Jahr, dann kann es interessant sein, wenn ich ein attraktives Umfeld für meine städtische Bevölkerung oder meine ländliche Bevölkerung kreiere, dass man mal wieder ums Dorf herumspazieren kann, dass dann Leute sich bei mir wieder ansiedeln und ein altes Haus wieder renovieren und da Kinder kriegen und, und. Deswegen geben Sie das nicht aus der Hand. Schauen Sie, da rede ich jetzt explizit an die Gemeindevertreter, was ist gut für das Ganze? Schauen Sie nicht auf den einzelnen Betrieb, machen Sie dem ein Angebot, ja, weil die Betriebe sind ja dazu gezwungen worden, zu rationalisieren, weil sie ihre Preise nicht mehr selber diktieren können. Machen Sie denen ein Angebot, dass sie mitgenommen werden, dass sie umstellen auf einen ökologischen Landbau, dass sie Lebensmittel produzieren für die Stadt. Und wer dieses Angebot annimmt, der kriegt das Land. Und wer das nicht annimmt, der hat es nicht verdient. Vielen Dank.
So, dann machen wir gleich weiter und ich bitte die Diskutanten zu mir aufs Podium. Peter, Herr Schach, Anja, Michael.
Ich habe noch was vergessen. Ich habe da vorne die unabhängige Bauernstimme hingepackt. Es reicht nicht für alle, aber die schnell sind, kriegen eine. Für die Bauern und Bäuerinnen unter Ihnen und alle anderen Menschen, die sich eine andere Agrarpolitik wünschen, werden Sie Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Bäuerlichen Landwirtschaft und mischen Sie sich ein und sagen Sie nicht, wir sind die Deppen der Nation, sondern wir wissen, wie Landwirtschaft geht und finden Sie Kompromisse mit den NABUs, mit den B&Ds, aber tun Sie nicht so, als wenn wir keine Probleme haben. Für die Leute, die sich interessieren für Kulturlandschaften, habe ich auch einen Flyer da hinten ausgelegt. Wer mal einen Obstbaumschnittkurs machen möchte, ist recht herzlich eingeladen.